Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Das Thema, das wir heute besprechen wollen, ist das Lungenkarzinom des Nierauchers. Mein Name ist David Heigner, ich bin Pneumologe und arbeite schon seit vielen Jahren im thoraxonkologischen Bereich. Und mit mir heute hier ist Marlet Horn, sie ist Onkologin aus der Lungenklinik Großhansdorf. Ich komme aus Rothenburg und wir wollen Ihnen heute so ein bisschen eben dieses Thema näher bringen. Warum ist das so wichtig? Handelt es sich dabei um ein Kolibri? Ich denke nein, denn das Lungenkarzinom des Nierauchers ist tatsächlich unter den Krebserkrankungen die fünfthäufigste Todesursache und liegt noch vor dem Kolonkarzinom. Es ist also durchaus sinnvoll, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Marlet, über was für Patientinnen und Patienten reden wir da?
Ganz häufig sind das ja Patienten, die wirklich, wie ja schon die Einleitung sagt, nie oder nur ganz wenig geraucht haben und häufig jünger sind als das Durchschnittsalter des sonst nicht treibermutierten Patienten. Also das sind die Patienten, bei denen immer sagt, was, du hast Lungenkrebs mit Mitte 40 zum Beispiel. Also das sind Patienten, natürlich bei allen dran denken, aber besonders die Patienten, bei denen eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Lungenkrebs auch durch eine Genmutation oder Veränderung ausgelöst wurde und man besonders danach schauen sollte.
Du sagst es Genmutation, was muss man sich darunter vorstellen?
Es gibt ja viele verschiedene, kommen wir vielleicht auch später noch, Veränderungen, die dazu führen können, dass sich eine Zelle schneller teilen, schneller vervielfältigen kann und einfach in ihrem Wachstum enorm beschleunigt wird. Und das ganz häufig durch entweder Zusammenlegen verschiedener Gene oder Mutationen einzelnen, die zum schnelleren Wachstum dieser Zelle führen und die Tumorentstehung damit begünstigen können zum Beispiel. Und da kennen wir viele verschiedene Mutationen. Wir finden auch immer wieder neue Veränderungen, immer wieder neue Ziele, die wir vielleicht auch adressieren können, vielleicht jetzt schon oder auch in der Zukunft. Und da möchten wir ja jetzt in diesem Podcast auch einen Überblick geben, über was gibt es denn schon, was kann man therapieren und was kommt denn vielleicht auch noch in der Zukunft?
Ja, und es gibt ja diese berühmten Tortendiagramme, über welche Alterationen wir da reden. Und da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Die häufigste Treibermutation, die wir kennen, ist tatsächlich nicht bei Nierauchern, sondern das ist die KRAS-Mutation, die aber eher mit Rauchen assoziiert ist. Die häufigste Mutation bei Nierauchern ist die EGFR-Mutation. Und so fing ja die ganze Geschichte auch an. Vor übrigens genau 20 Jahren, im Mai 2004, wurde das Entdecken der EGFR-Mutation publiziert von David Lynch. Uns ist ja um die Jahrtausendwende schon aufgefallen, wie du sagtest, es gibt ein Kollektiv. Wieso haben die Lungenkrebs? Die haben nie geraucht, die sind jung, häufig metastasiert. Und wir haben sie behandelt, wie alle anderen auch, mit Chemotherapie, mit sehr mäßigem Erfolg. Und dann kam eben die EGFR-Inhibitorin. EGFR steht für Epidermal Growth Factor Receptor, ein Rezeptor, der eben, wenn er mutiert ist, zu einer sehr starken Proliferationsaktivität führt. Und man hat letztendlich gesehen, dass diese Medikamente insbesondere bei Patientinnen und Patienten mit einer EGFR-Mutation sehr gut wirken. Die EGFR-Mutation ist sehr heterogen. Wir haben zwei sehr häufige, sogenannte klassische Treibermutationen. Das ist eine Delektion in Exon 19 des Gens und eine Punktmutation in Exon 21. Und das sind auch die beiden Mutationen, ich sag mal, die machen so bummelig 70-80% aller Alterationen aus, die man sehr gut mit den heute zur Verfügung stehenden TKIs behandeln kann. Es gibt aber auch eine Reihe von sogenannten Uncommon, also untypischen Mutationen, die man wiederum in verschiedene Gruppen einteilt und die, sag ich mal, nicht so ohne weiteres mit den klassischen EGFR-TKI behandelbar sind. Da gibt es die Punktmutationen im Exon 20 und 21, die noch einigermaßen behandelbar sind, aber unsere am schwierigsten zu behandelnde Patientenkollektiv sind die sogenannten Exon 20 Insertionen. Das sind alles kleine Patientengruppen, da gehe ich nachher nochmal drauf ein.
Also du hast jetzt gesagt, so diese klassischen Therapien, wir haben das damals behandelt mit Chemotherapie, dann kam ja jetzt auch natürlich die Immuntherapie für ein großes Kollektiv dazu. Das sind also die Therapien, die man diesen Patienten, das wissen wir ja eher nicht, geben würde. Was sind denn jetzt so, kannst du uns da mal einen Überblick geben, so die Therapien, die man bei einer klassischen EGFR-Mutation einsetzt?
Ja, die klassische EGFR-Mutation ist, sag ich mal, die Domäne einer Tablettentherapie. Wobei, da muss man schon vorsichtig sein, das könnte sich in Zukunft ändern. Aber es gibt also inzwischen Tyrosinkinase-Inhibitoren, so heißen die Medikamente der dritten Generation, die A, sehr gut wirksam sind und B, auch recht gut verträglich. Das Problem mit den Tyrosinkinase-Inhibitoren der ersten und zweiten Generation war, dass sie nicht nur den mutierten EGFR-Rezeptor blockiert haben, sondern auch den nicht mutierten. Und wie der Name schon sagt, Epidermal Growth Factor Receptor ist ein Rezeptor, der auch physiologischerweise in der Haut vorkommt. Patientinnen und Patienten, die mit Erst- und Zweitgenerations-TKI behandelt worden sind, hatten häufig Probleme mit Hautausschlag. Und das ist teilweise auch wirklich recht übel gewesen und für die Patienten auch sehr unangenehm. Diese Nebenwirkung ist bei den Drittgenerationsinhibitoren völlig nachrangig, weil eben der nicht mutierte Rezeptor kaum beeinflusst wird. Und das ist eben die Therapie, die man den Patientinnen und Patienten gibt, die häufig Monate bis Jahre lang zu einer Remission der Erkrankung führt. Aber was wir heute eben auch wissen, im Stadium 4 eben nicht zur Heilung. Und auch diese Patientinnen und Patienten werden früher oder später sozusagen progredient. Und deswegen ist man immer weiter auf der Suche nach neuen Therapieoptionen, die hier vielleicht helfen könnten. Eine davon ist die Hinzunahme einer klassischen Chemotherapie. Und da gibt es eben Daten, die zeigen, wenn ich eine Chemotherapie plus diesen Drittgenerations-TKI gebe, dass ich in puncto progressionsfreiem Überleben ein besseres Ergebnis erziele, als wenn ich den TKI alleine gebe. Das ist besonders ausgeprägt bei denjenigen Patientinnen und Patienten, die schon von Beginn der Erkrankung an eine Hirnmetastasierung aufweisen. Da ist der Unterschied besonders groß. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Patientenkollektiv, die auf diese Art und Weise behandelt werden sollten, wenn es für diese Behandlungsform eine Zulassung gibt. Es gibt positive Studien, aber zugelassen ist dieses Konzept noch nicht. Für Patientinnen und Patienten, die keine Hirnmetastasen haben, ist der Überlebensvorteil durch Hinzunahme der Chemotherapie so klein, dass ich, und das ist meine persönliche Meinung, zum jetzigen Zeitpunkt auf die Chemotherapie noch verzichten würde, weil es eben auch so ist, dass es auch die Lebensqualität beeinträchtigt. Und man darf ja auch nicht vergessen, was mache ich denn in der Progression? Was kriegen die Patienten denn dann? Wenn ich Chemo dann schon gegeben habe, ist es häufig keine gute Idee, das nochmal zu geben. Eine weitere Option, die sich in Studien als effektiv erwiesen hat, ist die Hinzunahme eines bispezifischen Antikörpers, dem Amivantamab im Moment, das sozusagen auch den Rezeptor von außen blockiert. Und nicht nur das, sondern auch einen anderen Rezeptor, den sogenannten MET-Rezeptor, ebenfalls blockiert. Und ein häufiger Resistenzmechanismus ist eben eine MET-Amplifikation, die zur Resistenz führt. Und das wird eben durch dieses Amivantamab verhindert. Und wenn man das in Kombination mit einem Drittgenerations-Tyrosinkinase-Inhibitor gibt, hat man ein wieder längeres progressionsfreies Überleben, als wenn man den Tyrosinkinase-Inhibitor alleine gibt. Auch hier wieder das Problem Toxizität. Denn hier haben wir einen EGFR-Rezeptor-Antikörper, der leider auch wieder kutane Nebenwirkungen macht, der ein hohes allergenes Potenzial hat. Also die intravenöse Gabe ist mit einer hohen Rate an Reaktionen verbunden. Da hoffen wir so ein bisschen auf die subkutane Gabe. Aber auch diese Therapie ist auch eher interessant für die Resistenz. Das heißt, wenn Patienten unter einem Drittgenerations-TKI progredient sind, sollte man diese Antikörper einsetzen. Auch da gibt es Studien. Hier nochmal betont, eine Zulassung gibt es dafür nicht.
Wenn du dazu erzählst, dass immer wieder auch mal Resistenzen nach unterschiedlich langer Zeit auftreten, man dann vielleicht nachschauen sollte oder spezifisch behandeln, wissen wir dann schon irgendwas darüber, warum so eine EGFR-Mutation oder ob es irgendeinen Trigger gibt, der das auslösen könnte? Zum Beispiel, gibt es da irgendwas oder ist das eine spontane Mutation, die einfach bei jedem Patienten auftreten können?
Das ist tatsächlich eine hochspannende Frage, die wir uns hier immer gefragt haben. Man muss dazu sagen, EGFR-Mutationen sind bei uns in Europa eher selten, 9-11%, je nachdem, wie man zählt, von den Patientinnen und Patienten mit Lungenkarzinomen haben diese Mutation. Das ist in Ostasien viel mehr, 40%. Und man hat erst gedacht, es sind genetische Faktoren. Aber es ist jetzt erst letztes Jahr sehr hoch in Nature publiziert an der Arbeit von Charles Swanton. Der hat nämlich Folgendes gemacht. Der hat sich mal die Karte der Luftverschmutzung angeguckt. Und wenn Sie diese Karte decken mit der Karte von Häufigkeiten von EGFR-mutierten Lungenkarzinomen, dann deckt sich das. Also es ist eine Krankheit, die auftritt in Regionen der Erde, wo die Schadstoffbelastung durch Feinstaub extrem hoch ist. Dann hat er also erstmal gesagt, okay, da könnte ein Zusammenhang bestehen. Aber er hatte gesagt, wie ist denn da die Genese? Und er konnte dann auch beweisen, dass es EGFR-Mutationen schon in Zellen gibt, die noch nicht malignant artet sind. Und er konnte drittens beweisen, dass wenn er solchen Zelllinien Feinstaub zuführt, dass eine Krebszelle entsteht. Sozusagen, dass es sehr naheliegend ist, dass tatsächlich Luftverschmutzung im Zusammenhang mit der EGFR-Mutation diese sogenannte Double-Hit-Theory, ich habe zwei Ereignisse, die letztendlich zu einer Krebserkrankung führen, und konnte dadurch eben zeigen, dass das wahrscheinlich eine ganz große Rolle spielt, Luftverschmutzung für das Entstehen von EGFR-Mutationen.
Ich finde das total spannend, weil wir immer sonst, sagen wir, die letzten Jahre von so einem Kollektiv ausgegangen sind, die junge asiatische Frau, man hat das oft so gehört, wenn man über EGFR-Mutationen sprachen, und wir dachten tatsächlich, dass das in irgendeiner Form genetisch begründet ist und wir bei asiatischen Patienten besonders schauen müssten, das würde ja jetzt zumindest, diese Daten von Swanton würden ja eher in eine andere Richtung, dass es nicht, sagen, ausschlaggebend ist, ob es eine asiatische Patientin ist, sondern wo sie lebt eventuell oder wo sie aufwächst, mit welcher Feinstaubbelastung. Also ich denke, das sind sehr, sehr interessante Daten, die man sicher weiter verfolgen wird, die Rückschluss geben können oder erklären können, warum wir da so eine unterschiedliche Häufigkeit sehen in verschiedenen Regionen. Was natürlich trotzdem einschließt, dass wir alle Patienten testen und dass wir besonders junge Patienten, die wenig geraucht haben, natürlich viel mehr noch auf dem Schirm haben und, sagen wir mal, bis zum Beweis des Gegenteils immer erstmal irgendeine genetische Veränderung als Ursache der Lungenkarzinomentstehung ausschließen wollen oder natürlich finden und dann zielgerichtet behandeln wollen. Jetzt hast du ganz viel gesagt über die Möglichkeiten der EGFR-Mutation, eventuell sogar Optionen in der Resistenzsituation, also sei es Chemotherapie, die nachfolgt, oder spezifisch bispezifische Antikörper jetzt, die man, sofern sie denn dann zugelassen sind oder man da die Kostenübernahmebewilligung vorliegen hat, auch einsetzen kann. Ich denke, da wird viel kommen. Sieht man ja auch so auf den Kongressen, dass da viele, viele Studien laufen, auch mit weiteren EGFR-Generations-TKIs. Und vielleicht kann ich dann in dem Zusammenhang mal überleiten zu der auch häufigen, vielleicht zweithäufigsten klassischen Treibermutation beim Nieraucher. Wir haben ja gesagt, dass es im Moment, wenn man wieder das Tortendiagramm betrachtet, nicht um die Größe des Tortenstückes geht, sondern was bezeichnen wir als die klassische Nieraucherveränderung? Und dazu gehört ganz klassisch auch die EML4-ALK-Translokation. Was man hier sagen muss, ist, das sind bei ungefähr 5% der NSCLC-Patienten, also deutlich weniger als die EGFR-Mutation, aber doch eine relevante Anzahl an Patienten. Und das ist keine klassische Mutation, sondern ein Rearrangement. Das heißt, es kommt zu einer anderen Zusammenlagerung eines Genabschnittes, ganz, ganz häufig von dem ALK-Gen mit dem Translokationspartner EML4. Und durch diese Verbindung kommt es zu einer unkontrollierten Zellteilung. Und auch hier sieht man durchschnittliches Erkrankungsalter jünger als der oft rauchende alte Patient, liegt hier bei den ALK-translozierten Patienten bei im Durchschnitt 52 Jahren. Klassisch, wenn man versucht, dieses Kollektiv ein bisschen zu charakterisieren, wenig oder nie Raucher, Adenokarzinome und auch ganz klassisch fehlender Nachweis anderer zielgerichtet therapierbarer Marker. Was man auch noch häufig sieht bei den Patienten, sind irgendeine Form von thromboembolischen Ereignissen. Die haben besonders hohes Risiko häufig auch. Und auch das muss man zumindest auf dem Schirm haben. Auch das kennen wir schon lange und können es aber tatsächlich auch zielgerichtet behandeln. Alles begann mit Crizotinib, also die erste zielgerichtete Substanz bei Nachweis einer ALK-Translokation. Zunächst in der Zweitlinie zugelassen, dann später auch in der First-Line zugelassen. Getestet damals gegen den Klassiker. Was hat man sonst schon gemacht? Chemotherapie. Und man hat gesehen, wenn man es mit der klassischen Chemo, was war meistens platinbasiert plus Pemetrexed, verglichen hat. Wir haben ihn ja auch, sehen Sie nebenher auf den Slides, die mitlaufen, mal den Vergleich gezeigt der Studie. Es hat zu einer deutlichen Verbesserung des Gesamtüberlebens geführt, wenn man die Patienten zielgerichtet mit Crizotinib behandelt hat, und das bei besserer Lebensqualität. Also es war tatsächlich mit deutlich weniger Toxizität verbunden, als wir das kennen von der Chemotherapie.
An dieser Stelle ist ja aber auch zu sagen, dass in der Studie das Problem ja war, dass das Gesamtüberleben nur knapp besser war und es auch fast nicht zur Zulassung von Crizotinib gekommen wäre, weil die Zulassungsbehörden haben gesagt, ja, der Unterschied ist ja gar nicht so groß. Was die natürlich überhaupt nicht berücksichtigt haben, ist, dass die Patienten im Kontrollarm auch hinterher Crizotinib bekommen haben. Und das ist ja ein generelles Problem gewesen, aber die Substanz wäre ja fast gescheitert. Also hat es dann knapp geschafft und dann ging die Entwicklung ja auch noch weiter.
Dann ging die Entwicklung weiter und ich sage manchmal, es gibt mittlerweile mehr, ist aber ketzerisch vielleicht, mehr ALK-TKIs als Patienten, wenn man jetzt nicht gerade vielleicht, wie wir beide, in einem sehr großen Zentrum arbeiten, an dem wir sehr, sehr viele Patienten über das Jahr sehen, dann kann es durchaus sein, dass man so einen Patienten mit einer ALK-Translokation gar nicht so häufig in die Finger bekommt. Und dann hat man doch tatsächlich die Qual der Wahl mittlerweile, was ich allerdings tatsächlich als Luxusproblem bezeichne, weil ich immer sage, wir haben die Möglichkeit, wirklich ganz gezielt die TKI-Therapie anzupassen. Ich erwähnte, es begann mit Crizotinib, das war schon ein Riesendurchbruch. Patienten hatten ein wirklich gutes Ansprechen der Regel, folgte Ceritinib. Dann hat sich sehr schnell Alektinib etabliert, würde ich mal sagen, in der auch Erstlinientherapie, was aber immer das Problem war, insbesondere bei den Erstgenerations-ALK-TKIs, also bei Crizotinib, ist die mangelhafte ZNS-Kontrolle. Also was tatsächlich bei diesen Patienten häufig ist, ist eine zerebrale Metastasierung der Erkrankung. Wir wissen, dass fast im blödesten Fall die Hälfte der Patienten zu Therapiebeginn oder im Verlauf ihrer Erkrankung Hirnmetastasen aufweisen oder entwickeln. Und dass insbesondere die Erstgenerations-ALK-TKIs, Crizotinib, da nur eine unzureichende zerebrale Kontrolle haben. Das heißt, das war immer ein weiter bestehendes Problem. Wir haben deutlich bessere Daten schon bei den Zweit- und Drittgenerationen ALK-TKIs, sodass dann so ein bisschen die Frage aufkam, okay, mit was startet man denn am besten? Startet man wirklich tatsächlich best first? Also sagen wir, nehmen wirklich einen ALK-TKI der fortgeschrittenen Generation. Ich zeige Ihnen gleich mal ein paar Daten zu Lorlatinib. Was man immer so ein bisschen dazu sagen muss, ist, verglichen wird Lorlatinib jetzt nicht mit Alektinib, was ja lange bei uns der Standard war, sondern mit dem Erstgenerations-TKI Crizotinib, bei dem wir tatsächlich wissen, dass nur geringe zerebrale Wirksamkeit vorliegt. Aber was man jetzt sieht, und das ist vor kurzem, war jetzt der ASCO 2024, ja, und dort wurden die 5-Jahres-Daten der Crown-Studie veröffentlicht. Und ich glaube, das war wirklich für uns alle ein ganz großer Aha-Moment im sehr positiven Sinne, dass wir gesehen haben, dass zum einen das mediane progressionsfreie Überleben in 5 Jahren noch nicht erreicht ist, also dass die Patienten, Sie sehen das auf dem Slide, was parallel läuft, oben in blau unter Lorlatinib versus Crizotinib ein deutlich besseres PFS aufwiesen in der Auswertung nach 5 Jahren. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, das nimmt ein bisschen Bezug zu dem Problem, was wir unter Crizotinib häufig sahen, ist, dass der intrakranielle Progress deutlich verzögert oder verhindert werden konnte. Also da haben wir tatsächlich nach 5 Jahren unter Therapie mit Lorlatinib in dieser Darstellung jetzt vom ASCO bei 92% der Patienten keine ZNS-Progression gesehen. Das heißt, die Patienten sind extrem lange kontrolliert oder haben keine neue Metastasen entwickelt. Und das ist, glaube ich, auch so nach meiner Einschätzung ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vor allem auch für die Lebensqualität, weil das ist das, wovor berechtigterweise die Patienten natürlich eine Riesenangst haben, hätte ich auch. Hirnmetastasen sind natürlich häufig mit massiven neurologischen Defiziten oder Einschränkungen verbunden. Und das war einfach ein Riesenproblem unter Erstlinien- oder Erstgenerations-ALK-TKIs. Und das können wir jetzt mit Lorlatinib, wenn wir das von vornherein behandeln, gut im Griff bekommen. Bei einem ganz großen Anteil der Patienten treten diese Probleme gar nicht auf.
Nun sind die Daten für das Alektinib, das ist ja ein Zweitgenerations-TKI, ja auch gar nicht so schlecht. Und man muss ja auch sagen, dass Lorlatinib auch so ein bisschen komplex ist vom Nebenwirkungsmanagement. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Ja, ich glaube, das war auch am Anfang. Es hat sich sicher über Jahre, und das wird den meisten Zuhörern, die werden das auch so gehandhabt haben, Alektinib sicher als guter Erstlinienstandard etabliert, bis auch Lorlatinib und auch Pregatinib auf den Markt kamen. Und das ist auch durchaus eine Substanz mit geringem Nebenwirkungsprofil. Patienten hatten oft gute Lebensqualität. Und das ist beim Lorlatinib sicher auch so, aber wir haben mit etwas anderen Nebenwirkungen zu tun, die wir erstmal so ein bisschen kennenlernen mussten. Zum einen kommt es häufig zur Beeinflussung des Fettstoffwechsels. Also wir sehen erhöhte Fett, wie also Cholesterin, Triglyceridwerte. Das ist häufig ein laborchemischer Effekt, der dem Patienten erstmal nicht so wehtut, würde ich mal sagen. Aber das, was der Patient merken kann, sind kognitive Einschränkungen unter der Therapie. Das heißt, es kann durchaus schon zu für den Patienten Einschränkungen der Merkfähigkeit oder für der zerebralen Leistungsfähigkeit kommen. Und das war das, was wir am Anfang, glaube ich, erstmal auch als Therapeuten ein bisschen kennenlernen, spüren mussten, wie wir das managen können. Option besteht zum Beispiel immer wirklich, man muss darauf, glaube ich, sehr sensibel achten. Das ist das, was ich auch gelernt habe jetzt im Alltag. Die Patienten gut drüber aufklären, das wirklich auch abfragen gezielt und eventuell beziehungsweise zügig, wenn es lebensqualitätseinschränkend ist, die Dosis reduzieren.
Das wäre mal eine Frage gewesen. Ja. Kann man das mit Dosisreduktion kontrollieren?
Also das konnte man auch sehr schön sehen jetzt in der Crown-Studie, dass tatsächlich durch die Dosisreduktion keine Verschlechterung des PFS erreicht war. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns damit, die Patienten haben häufig diese Angst, wenn die Dosis reduziert wird, oh Gott, ich möchte aber nicht, dass mein Krebs wächst. Berechtigte Angst, denkt man erstmal, aber das konnte überhaupt nicht gezeigt werden. Das heißt, wenn man die Dosis reduziert nach Standard, ist damit kein erhöhtes Risiko für einen Progress verbunden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig als Behandler, dass man da wirklich sensibel ist, dass man, wenn erforderlich, tatsächlich die Dosis auch anpasst, sodass der Patient in seinem ja oft sogar Berufsalltag mit dieser Erkrankung so wenig wie möglich beeinträchtigt ist.
Spannend. Ich bin ja von Haus aus jemand, der Best First immer für die beste Option hält. Ich finde, es ist jetzt bei ALK, da es keinen direkten Vergleich gibt, noch nicht so hundertprozentig geklärt, aber die Daten sind ja schon sehr beeindruckend vom Lorlatinib. Und es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die sagen, aber dann verschieße ich ja meinen besten Pfeil gleich am Anfang, wieso mache ich es nicht in der Sequenz? Alektinib oder Brigatinib und dann Lorlatinib. Ich denke, da kann man drüber nachdenken, man darf nur eine Sache dabei nicht vergessen. In jeder Progression verlieren wir 30% unserer Patienten. Das wollen wir selber aber nicht wahrhaben. Man denkt, man kann das mit engmaschiger Kontrolle verhindern, aber es ist nicht so. Die sind entweder zu schlecht für eine Therapie oder lost to follow up, wenn man da eine Pause und sind weg. Man verliert mit jedem Wechsel der Therapie Patienten. Und das ist eben die Gefahr in dieser sequentiellen Strategie. Und man kann nicht PFS 1 plus PFS 2 nehmen, sagen, guck mal, ist länger, weil bei PFS 2 sind 30% weniger Patienten. Nun werden ja aber auch die Patientinnen und Patienten mit Lorlatinib wahrscheinlich doch irgendwann progredieren. Gibt es da denn schon Strategien oder Möglichkeiten, die wieder einzufangen?
Herr Set, tatsächlich jetzt auch, haben wir auf dem ASCO gesehen, so ein paar Überlegungen, genau, was machen wir denn, wenn wir jetzt mit Lorla begonnen haben? Das gibt es bei EGFR eine ähnliche Frage, dass man dann gesagt hat, was machen wir denn, wenn wir unter zum Beispiel Osimertinib dann, aber wenn wir mit Best First in diesem Fall jetzt eventuell starten, und auch da gab es Daten, dass es sich auf jeden Fall lohnt, und ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen die Message bei uns war, dass es sich ganz, ganz häufig lohnt, eine RePE durchzuführen, einfach zu schauen, was hat sich genau genetisch in dem Tumor verändert? Gibt es irgendetwas, was wir jetzt vielleicht auch mit einem ALK-TKI der früheren Generation besser adressieren können? Und auch hierzu wurden Daten gezeigt. Und ja, also die haben unter anderem gezeigt, dass es sich tatsächlich lohnt und dass es durchaus auch mal sinnvoll sein kann. Und das haben wir bei uns im Zentrum auch schon gemacht, dann mit einem Erst- oder Zweitgenerations-ALK-TKI wieder zu behandeln, je nachdem, was für eine Mutation wir eventuell jetzt in Veränderung sehen. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, nur weil ich würde das auch jetzt nicht sagen, ich therapiere vielleicht zwangsläufig jeden mit Lorlatinib, aber man braucht nicht die Sorge zu haben, dann gibt es keine Optionen mehr, sondern natürlich besteht dann die Option zu sagen, man behandelt ihn auch chemotherapeutisch eventuell oder man schaut wirklich nach, ob nochmal zielgerichtet eine TKI-Option besteht. Aber jetzt haben wir viel über EGFR und ALK gesprochen, bei denen wir viele therapeutische Möglichkeiten haben. Manchmal schon ein bisschen Qual der Wahl, mit was beginne ich denn? Gibt es denn noch weitere jetzt wichtige Mutationen, David, wo wir vielleicht sagen, die müssen wir hier noch erwähnen? Was wäre da noch?
Also mit Fortschreiten auch der molekularbiologischen Diagnostik ging die Reise noch weiter und diese berühmte Pie-Chart hat noch mehrere weitere Tortenstücke dazu gewonnen. Und nicht nur das, auch immer mehr Therapien stehen uns zur Verfügung. Ich denke mal, wenn man über EML4-ALK redet, muss man ROS1 einmal auf jeden Fall erwähnen. Aber für ROS1 gilt das mit der Anzahl der TKI und der Patienten noch viel mehr. Ehrlich gesagt habe ich in mittlerweile 15 Jahren, seitdem es ALK-TKI gibt, 2 Patienten gesehen, die das hatten, eine ROS1-Translokation. Man ist darauf gekommen, weil ROS1 und ALK im Kinasom sehr nah beieinander liegen. Kissing Cousins nennt man das, wenn also zwei Eiweiße sich sehr ähnlich sind, und hat deswegen da auch mal Cretostimib ausprobiert und hat es noch viel besser funktioniert. Und das ist aber ein Patientenkollektiv, das ist extrem klein, aber auch ähnliche Kohorte wie die Patienten mit EML4-ALK. Und dann gibt es noch das HER2-Gen, das kennen die Kolleginnen und Kollegen, die Mammakarzinome behandeln aus dem FF. Da waren die ersten Versuche, muss man sagen, beim Lungenkarzinom, wo es HER2-Alterationen ebenfalls gibt, mit Trastuzumab beispielsweise eher nicht so erfolgreich. Auch die HER2-Alteration ist eine Nieraucher-Alteration. Man schätzt so zwischen 1-3% haben das. Und da gibt es ja jetzt diese ADCs, Antikörper-Drug-Konjugate. Und eins, das auch beim Mammakarzinom schon eingesetzt wird, ist das Trastuzumab-Deruxtecan, welches jetzt bei Patientinnen und Patienten eingesetzt wurde, welche eine HER2-Mutation haben. Wenn man das bei Amplifikation oder Überexpression macht, dann verwässert das. Es ist tatsächlich die Mutation, die beim Lungenkarzinom entscheidend ist. Und da gibt es diesen eindrucksvollen Waterfall-Plot, der zeigt, dass die allermeisten Patientinnen und Patienten, die sehr intensiv vortherapiert worden sind, von einer solchen Therapie profitieren. Das ist eine Infusion, die wird zyklisch wiederholt. Und die am meisten gefürchtete Nebenwirkung ist die interstitielle Lungenerkrankung, die man am besten frühzeitig erkennt. Deswegen brauchen die eine sehr engmaschige, und da komme ich wieder ins Spiel, pneumologische Kontrolle, um eben dieser Nebenwirkung vorzubeugen. Aber auch hier wieder kleine Patientenzahlen. Viele andere Alterationen, ich nannte KRAS und auch BRAF, sind Alterationen, die gar nicht so typisch Nichtraucher assoziiert sind. Und ich denke, da müssen wir noch sehr, sehr viel lernen, wo diese ganzen Alterationen herkommen. Ich hätte an dich abschließend noch eine Frage. Es gibt nie rauchende Patienten und ich weiß, dass ihr, genau wie wir, ein sehr intensives molekulares Profiling macht. Ihr macht das im Rahmen des Netzwerkes Genomische Medizin. Wir haben eine große Pathologie, die das auf hohem Niveau mit Next Generation Sequencing anbietet. Jetzt gibt es Patientinnen und Patienten, die haben partout keinen Treiber. Die haben nie geraucht. Wie behandelst du die?
Die gibt es tatsächlich und wir verzweifeln dann oft, weil wir dann nochmal eine Re-PE machen, bis wir am Ende dann tatsächlich, was ich zumindest sicher sagen kann, ist, dass ich sie, PD-L1 machen wir ja bei jedem Patienten auch. Nehmen wir jetzt mal an, dieser Patient hätte dann noch eine PD-L1-Hochexpression, größer 50%, würde ich ihm trotzdem keine alleinige Immuntherapie geben, in dem Fall zum Beispiel. Also das wäre für mich schon mal eine Entscheidung. Dann, wenn man wirklich trotz eventuell, man hat genügend Tumormaterial, man hat mit dem Pathologen nochmal gesprochen und er sagt, ja, also es ist wirklich ausreichend vom Material und von der Qualität und eine RePE bringt jetzt eventuell nichts mehr, dann eher chemotherapeutisch plus eventuell, aber nicht allein immuntherapeutisch, weil wir da doch tatsächlich wissen, dass bei nicht rauchenden Patienten eine Immuntherapie alleinig deutlich weniger wirkt.
Genauso
aber es ist schwierig.
Genauso machen wir das auch. Also die Immuntherapie, das sehen wir ja auch bei Treibermutierten, auch bei EGFR-Mutierten. Da gab es ja auch Versuche, also die Immuntherapie hat ja ansonsten das Lungenkarzinom revolutioniert, aber da funktioniert es zumindest in der Erst- und Zweitlinie nicht so richtig. Also bleibt am Ende tatsächlich auch für dieses eigentlich sehr spezielle Patientenkollektiv tatsächlich nur die Chemo.
Die Chemotherapie, ja, das ist manchmal frustrierend, finde ich auch. Man hat Patienten und denkt, da muss doch was sein, aber es gibt durchaus leider natürlich auch Patienten, die nie oder wenig geraucht haben und keine zielgerichtet adressierbare Mutation haben, aber dann genau, wichtig ist dann, dass das nicht die Patienten sind, die bei uns Immunmonotherapie erhalten, selbst wenn sie sich formal dafür qualifizieren würden.
Alles klar. Also vielen Dank, Marlit. Ich fand das sehr spannend. Wir haben heute gesprochen über das Lungenkarzinom des Nierauchers und ein Großteil dieser Patienten und Patienten hat eine sogenannte Treiberalteration. Das können Mutationen oder Genfusionen sein, die eben alleinig fast für das Tumorwachstum verantwortlich sind. Wir haben über EGFR und ALK gesprochen, wo die Therapiealgorithme relativ klar ist und wir haben auch darüber gesprochen, dass es viele zahlenmäßig noch wesentlich seltenere Alterationen gibt, die wir heute auch schon adressieren können. Und ich denke, die Bottomline ist testen, testen, testen und zwar mit einem geeigneten Verfahren. Und damit danke ich dir ganz herzlich und hoffe, wir konnten die Message quasi rüberbringen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.